Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!
Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines persönlichen Nachdenk-Podcasts Coffee and Contemplation. Hier ist wieder der Christopher, hallo. Und ja, ich hatte eigentlich angekündigt, dass ich versuche, einmal die Woche aufzunehmen. Jetzt habe ich es gleich in der zweiten Folge nicht geschafft, weil vor allem das Thema, was ich mir vorgenommen hatte, noch ein bisschen umfangreicher war, als ich zuerst angenommen hatte. Und es auch nicht so sehr ein großer Rechercheaufwand war, sondern mehr so ein, ich brauchte ein bisschen Zeit, um durchzudringen, was ich eigentlich in der Folge überhaupt erzählen möchte, weil das Thema so komplex ist und man natürlich alles nicht abhandeln kann. Ja, es soll in dieser Folge um das Thema Panpsychismus gehen und auch so ein bisschen quasi ein Testlauf für die Art von Themen, die ich behandeln möchte. Ich hatte ja in der letzten Folge, hatte ich ja so ein bisschen über meine Arbeitsweise gesprochen und was ich so mache, um mein Wissen zu organisieren. Und in dieser Folge geht es so ein bisschen darum, quasi ein Thema, was ich mit dieser Arbeitsweise behandelt habe, auszuführen. Und das soll jetzt hier kein wissenschaftlich fundierter Vortrag werden, keine Vorlesung, weil ich das auch gar nicht leisten kann. Ich meine, ich habe, keine Ahnung, ich habe einen Bachelor in Philosophie gemacht, wo ich jetzt nicht behaupten würde, dass mich das befähigt, irgendwelche Leute über irgendwelche philosophischen Themen umfassend zu unterrichten. Das ist mehr so ein Impulsreferat. Kennt man vielleicht auch aus der Uni oder vielleicht sogar aus der Schule. Man erzählt 20 Minuten über ein Thema und regt damit so die Geister an, dass man da später nochmal drüber diskutieren kann. Jetzt weiß ich nicht, wie aktiv der Diskussionspart wird, weil da ist ja auch, seid ja auch ihr, die Hörerschaft, gefragt, da mitzumachen. Aber ich möchte einfach mal meinen Gedankengang wiedergeben. Also bedenkt immer, das ist jetzt hier kein Vortrag von jemandem, der irgendwie ein Doktorat in Philosophie oder so hat, sondern ja, ich habe einfach mal so ein bisschen rumrecherchiert und mir ein paar Gedanken dazu gemacht und die will ich jetzt einfach mal wiedergeben. Also, Panpsychismus ist eine, würde ich mal sagen, philosophische Annahme oder ein Weg, um ein philosophisches Konzept zu erklären. Ich bin das erste Mal drauf gestoßen durch einen Artikel bei bigthink.com, irgendwie so eine Webseite. Also ich bin da gar nicht direkt drauf gestoßen, sondern die liebe Christiane Attig hat das, glaube ich, auf Twitter mal vertwittert und fand das einerseits sehr seltsam, aber auch sehr spannend. Und ich hatte mir das mal auch durchgelesen und bei Panpsychismus, das klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen esoterisch, geht es darum, dass man annimmt, dass Bewusstsein keine Eigenschaft ist, die nur Menschen oder Lebewesen inne ist, sondern eine Grundkonstante sozusagen des Universums auf der Quantenebene. Also klingt so ein bisschen nach Sci-Fi beziehungsweise Esoterik und es kann das auch ganz schnell werden. Aber ich habe mich dann da ein bisschen weiter reingelesen und das ist tatsächlich auch eine Theorie, die von angesehenen Philosophen in der Philosophie des Geistes vertreten wird. Da werde ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und auch von sehr angesehenen Physikern. Aber trotzdem ist das alles so ein bisschen wischiwaschi. Im Artikel von Big Think ging es um die Frage, warum Sterne, die kälter sind, schneller um das Galaxiezentrum kreisen als Sterne, die heißer sind. Das ist eine überprüfbare Annahme. Also es nennt sich die Parinago-Diskontinuität oder auf Englisch Parinago-Discontinuity. Das ist von einem, glaube ich, sowjetischen Astrophysiker aufgestellt worden, der halt erkannt hat, okay, ich habe hier irgendwie eine Reihe von Sternen und die Sterne, die kälter sind, das kann man ja sehr gut messen, die bewegen sich schneller um das Zentrum der Galaxie als die Sterne, die heißer sind. Und jetzt die Frage jetzt, warum? Also warum tun die das? Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien, irgendwie, dass Sterne, die kälter sind, irgendwie anders angezogen werden aus diesen Sternfabriken, also aus diesen Nebeln, wo sie entstehen, als heiße Sterne oder mit einer größeren Geschwindigkeit dort ausgestoßen werden. Und es gibt eine Theorie, die jetzt sehr komisch klingt, aber zunächst mal ganz spannend ist, nämlich, dass kältere Sterne auf irgendeine Art einen unidirektionalen Stream, also einen Gasstoß ausstoßen aus sich selbst heraus, um sich damit quasi so ein bisschen anzutreiben. Also wie so ein Jetstream pusten sie einfach Gase aus sich heraus und werden dadurch schneller. Und das kann natürlich auf irgendeine Weise als Form von Bewusstsein gedeutet werden, weil das ja eine bewusste Handlung ist, quasi sich anzutreiben, sodass man schneller kreist. Gut, klingt jetzt alles sehr komisch. Warum schmeißt man das nicht alles in die Mülltonne, weil es esoterischer Quatsch ist? Das ist nämlich, weil die Frage nach dem Bewusstsein gar nicht so beantwortbar ist oder die Frage, woher Bewusstsein kommt. Und jetzt steigen wir ein bisschen in die Philosophie des Geistes ein, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, da habe ich mal ein paar Unikurse zu gemacht. Ist ein sehr spannendes Thema. Also die Frage ist, die erste Frage ist es erstmal, und das ist tatsächlich die einfache Frage, was ist Bewusstsein? Da gibt es von David Chalmers, das ist ein, ja, ein Geistesphilosoph, gibt es quasi the hard problem, the soft problem of consciousness and the hard problem of consciousness. Und the soft problem of consciousness ist einfach zu beschreiben, was Bewusstsein ist. Da gibt es einen sehr schönen, gibt es sehr schöne Ansätze zu mittlerweile, die auch ja einfach gut zu verstehen sind. Genau, da gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Paper von Thomas Nagel, einem anderen Geistesphilosoph. Also Philosophie des Geistes ist alles, die gesamte Unterteil der Philosophie, der sich quasi mit dem Gehirn, mit dem Bewusstsein, mit Denken beschäftigt. Also alles, was quasi mit irgendwie, ja, dem Gehirn zu tun hat auf philosophischer Ebene. Und die größte Frage der Philosophie des Geistes ist natürlich, was ist Bewusstsein und wo kommt es her? Und die einfache Frage ist, was ist Bewusstsein? Da hat, wie gesagt, Thomas Nagel mal ein sehr interessantes Paper zugeschrieben mit dem lustigen Titel What is it like to be a bat? Also was bedeutet es, eine Fledermaus zu sein? Und grob gesagt beschreibt er in diesem Paper einen Begriff, nennt sich Qualia, also Qualien, die man so ein bisschen komplizierter übersetzen kann mit wie ist es Zuständen? Also man kann sich jetzt nicht direkt vorstellen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein oder was es bedeutet, eine Fledermaus zu sein, aber es gibt bestimmt einen Geisteszustand, der fledermausartig ist. Also ich flattere mit meinen Flügeln, ich habe irgendwie Schallwellen, die ich in meinem Kopf bearbeiten kann, weil ich dazu andere Sinne habe. Also man kann sich so irgendwie da reinfühlen, quasi so empathisch reinfühlen, zu sagen, also ich kann irgendwie schon in nächster Näherung drankommen und mir vorstellen, eine Fledermaus zu sein. Da flattert man so ein bisschen rum und isst irgendwelche Insekten in der Dunkelheit. Kann sich auch diese Ultraschall-Sonar so ein bisschen vorstellen, vielleicht noch besser, seit man The Dark Knight gesehen hat. Und das funktioniert alles ganz gut. Die Frage ist jetzt, kann man sich auch vorstellen, ein Stein zu sein? Also, what is it like to be a stone? Und das ist schon ein bisschen schwerer bis unmöglich, weil wie fühlt es sich an, ein Stein zu sein? Da liegst du halt auf der Erde und dann steinst du da so rum. Und die Frage ist, ja, geht das überhaupt? Kann man sich vorstellen, ein Stein zu sein? Was sind die Eigenschaften eines Steins? Oder besser gesagt, was sind die Eigenschaften des Steinseins? Geht nicht, weil Steine kein Bewusstsein haben. Und da kommen wir jetzt nämlich auf den Knackpunkt. Alles, wo man sich reinfühlen kann, also wo man sagen kann, what is it like to be? Diese Wesen haben Qualia, also quasi Zuseins, also Bewusstseinszustände, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und deswegen, und so kann man halt Bewusstsein ganz gut beschreiben. Also sagen, Bewusstsein sind einfach eine Reihe von Qualia, die irgendwie sein, ein Qualia kann sein, ich bin sauer, ich bin traurig, ich denke nach, also das Nachdenken oder ja, sind mehr so Partizipative, die man hier verwenden sollte. Also nachdenkend, traurig seiend, tot seiend, lebendig seiend, hungrig seiend, das sind alles Qualia, die irgendwie eine Form von Bewusstsein manifestieren. Und das habe ich jetzt natürlich sehr verkürzt, da sind ganze Unikurse drüber gemacht worden, aber ich glaube, die Idee ist verständlich. Also es ist nicht so schwer zu beschreiben, was Bewusstsein ist, man muss sich quasi nur die richtigen Methoden ausdenken. Und das ist quasi auch, was Thomas Nagel und dann auch David Chalmers gesagt haben, naja, wir können das vielleicht jetzt noch nicht tun, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die richtigen Werkzeuge und Methoden entwickeln, um sowas zu reporten. Also man muss sich vorstellen, irgendwelche Gehirninterface mit Computern, dann in, keine Ahnung, 50, 100 Jahren wird man sehr genau irgendwie Bewusstseinszustände reporten und aufzeichnen können. Also das ist einfach nur noch eine Frage der Zeit. Das Hard Problem of Consciousness, und wir werden gleich herausfinden, warum es das schwere Problem ist, ist, warum gibt es Bewusstsein? Und da gibt es jetzt im Grunde drei Lösungsansätze. Das eine ist Materialismus, und das ist vielleicht auch so, das noch sich am einfachst vorzustellende. Naja, unser Gehirn besteht ja aus Neuronen und die feuern so vor sich hin. Und unsere Neuronen bestehen aus Molekülen und Moleküle bestehen aus Atomen und Atome bestehen aus Quanten. Und Quanten bestehen aus Quarks, glaube ich. Da so genau kenne ich mich da nicht aus. Aber es ist quasi wie alles in der Welt, ist quasi alles aus noch kleineren Bausteinen zusammengebaut und dadurch, dass es immer komplexer wird, wird es halt irgendwann, gibt es dann quasi diesen Sprung in den mentalen Zustand. Also irgendwann ist das System so komplex und das Gehirn ist ja ein extrem komplexes System, dass da irgendwann Bewusstsein raus entsteht. Und das ist quasi der Materialismus, der sagt, es ist quasi, Bewusstsein ist quasi nur eine Abstraktion oder quasi eine höhere Form von Materialismus, also es ist alles Materie und dadurch, dass die Materie in irgendeiner Weise zusammenbaut und interagiert, entsteht Bewusstsein. Da kann man aber dieser Theorie ganz schnell Schwierigkeiten bereiten, wenn man fragt, ja okay, und wo entsteht jetzt das Bewusstsein genau? Also wenn ich zwei Neuronen feuern lasse, ist das schon Bewusstsein? Oder ist es erst, wenn ich ein halbes Gehirn habe, ist das Bewusstsein? Und also wo genau ist jetzt dieses Bewusstsein? Also wo entsteht das und wie manifestiert sich das? Und da kommt der Materialismus schon ein bisschen ins Straucheln, weil er das nicht so genau sagen kann. Der sagt halt so, ja okay, das ist halt komplex. Ja. Und deswegen ist Materialismus jetzt nicht die Theorie, die allgemein akzeptiert ist. Also es gibt natürlich wie in jeder philosophischen Theorie sehr gute Pro-Argumente und sehr gute Kontra-Argumente. Wenn es jetzt wirklich das eine Pro- oder Kontra-Argument gäbe, dann wäre die Geschichte schon an dieser Stelle auserzählt. Aber dadurch, dass da immer noch Diskussionen entsteht, gibt es auf beiden Seiten sehr gute Argumente. Der zweite Erklärungsansatz, wenn man sagt, okay, Materialismus ist nicht so mein Ding, ist der Körper-Geist-Dualität. Ganz kurz erklärt, ist einfach, man glaubt, man hat eine Seele. Also das ist auch ganz oft, was man halt in Religionen wiederfindet. Man halt hat den Körper, den materiellen Körper und dann hat man so eine ätherische Seele, ein belebendes Element, was quasi das Bewusstsein in den Körper bringt. Das kennt man aus der christlichen, jüdisch-christlichen Tradition mit der Seele. Das kennt man vielleicht irgendwie aus asiatischen Traditionen mit Brahma oder Chi oder Ki, also irgendwelche Lebenskraft. Im 18. Jahrhundert gab es da auch eine Bewegung, nannte sich Vitalismus, wo man angefangen hat, so die ersten mikrobiologischen Experimente zu machen und halt festgestellt es gibt halt ganz kleine Lebewesen und diese kleinen Lebewesen bestehen aus irgendwelchen Zellen und diese Zellen geben dann halt quasi Leben. Und dann gab es quasi auf der Seite Materialisten, die gesagt haben, nein, es gibt so die Lebenskraft, TM, und die befüllt Lebewesen mit Leben. Und die kann man nicht erforschen, weil die quasi außerhalb des physikalischen Raums existiert. Und diese Körper-Geist-Dualität, die kann man halt so esoterisch gestalten, wie man möchte. Man kann die auch ein bisschen seriöser erforschen. Genau, es gibt ja auch so, wenn man das ganz philosophisch basal angeht, kann man dann sagen, okay, was würde denn passieren? Also du hast dein Gehirn in einem Tank und das ist quasi per WLAN verbunden mit deinem Körper und du kannst quasi deinen Körper steuern, ohne dass dein Gehirn drin sitzt. Und du schaust jetzt quasi mit deinem Körper von außen in diesen Gehirntank und siehst dein eigenes Gehirn und ist dann die Frage, schaust du dann dein Gehirn an oder schaut dein Körper dich an? Also wo sitzt die Seele? Und solche Fragen kann man sich dann stellen. Oder wo sitzt das Bewusstsein? Also wo ist der Sitz des Bewusstseins? Ist es der Körper? Ist es das Gehirn? Ist es quasi nirgendwo? Genau, und so kann man auch Körper-Geist-Dualität ganz schnell in Straucheln bringen. Also auch nicht so eine 100% wasserfeste Theorie. Und dann gibt es natürlich noch den Panpsychismus, wo wir jetzt drüber reden, der halt sagt, okay, Materialismus ist ja schön und gut, aber wir können nicht genau sagen, auf welcher Ebene es entsteht. Wir haben uns jetzt erstmal alle Ebenen, die wir untersuchen können, angeschaut, also die Gehirnebene, die Neuronenebene, die Molekülebene, die Atomebene, sogar die Quarkebene, und wo können wir jetzt noch nicht reinschauen, Moleküle oder Atomebene können wir uns ganz gut anschauen mittlerweile, aber wo können wir noch nicht reinschauen in die Quantenebene? Und dass man zum Beispiel sagt, okay, Bewusstsein entsteht halt auf der Quantenebene, und das ist jetzt nicht so ein Bewusstsein, dass man glaubt, dass Quanten irgendwelche Emotionen und Qualia-Zustände haben, sondern das ist mehr so ein Proto-Bewusstsein, sondern einfach sagt, die Veranlagung, Bewusstsein zu entwickeln, entsteht nicht erst dadurch, dass man ein besonders komplexes System hat, sondern ist quasi in der Grundstruktur des Universums angelegt. Also Bewusstsein ist quasi in die Urbausteine des Universums mit eingeflochten. Und da gibt es zum Beispiel von Sir Roger Penrose, das ist ein Mathematiker, der sich sehr viel mit dieser Theorie beschäftigt hat, also eben dieser Bewusstsein auf Quantenebene, der dann sagte, okay, wir haben hier sehr große Lücken, was unser Vorstellungsbild über Quanten angeht, und wir wissen auch noch gar nicht, ob auf Quantenebene zum Beispiel Gravitation so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ob die Quantentheorie sich mit der allgemeinen Relativitätstheorie in Einklang bringen lässt, und weil wir das einfach noch nicht untersucht haben, kann es durchaus sein, dass wir dort dann halt die Ursprünge des Bewusstseins finden und dass man dadurch auch dann quasi sich herleiten kann, dass zum Beispiel Sterne, die kälter sind, diese Gasströme ausstößen, um sich schneller ums Galaxiezentrum zu bewegen, einfach weil ihre Quantenstruktur ein anderes Bewusstsein erzeugt als das von heißeren Sternen. Ja, das ist alles so ein bisschen schwammig, und das ist auch der größte Gegenargument gegen Panpsychismus, also ebenso wie Materialismus und Körper-Geist-Dualität, ist das eine Theorie, für die es gute Pro-Argumente als auch gute Gegenargumente gibt, und das größte Gegenargument gegen Panpsychismus ist, naja, das können wir halt empirisch nicht überprüfen. Also du kannst auf Quantenebene keine empirischen Experimente machen, und deswegen ist das zwar schön und gut, aber wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Man kann sich nicht sicher sein, ob es das Richtige gibt oder ob es das Richtige ist. Warum ich jetzt darüber rede, ich fand das einerseits ganz spannend, weil Panpsychismus war mir davor noch kein Begriff, aber ich habe mich relativ viel mit Philosophie des Geistes auseinandergesetzt, vor allem in meinem Studium, und fand das doch extrem spannend. Also ich fand das vielleicht das spannendste Feld oder die spannendste Einzelwissenschaft innerhalb der Philosophie, und ich glaube, es ist auch einer der wenigen philosophischen Felder, die sehr eng mit der Naturwissenschaft zusammenarbeiten können und auch sollten. Und ich glaube auch, dass das die Frage, the hard problem of consciousness, also die Frage, warum Bewusstsein entsteht, eine der Fragen ist, wo es tatsächlich nur eine Frage der Zeit ist, ebenso wie beim soft problem of consciousness, also wie man das quasi reported, also wie man Bewusstsein beschreiben und dokumentieren und erforschen kann, dass ebenso das hard problem of consciousness irgendwann in den nächsten 100, 200, 300 Jahren einfach durch wissenschaftlichen Fortschritt, was Technologie angeht, aufgelöst werden kann. Und das finde ich extrem spannend, weil das bei anderen philosophischen Problemen meistens nicht der Fall ist. Also zum Beispiel in der Ethik wirst du durch den Fortschritt der Technologie keine ethischen Fragen besser lösen können. Und ebenso in der, keine Ahnung, Logik oder Farbenphilosophie oder sowas, da bringt der technologische Fortschritt nur bedingt was, aber ich glaube, in der Geistesphilosophie werden wir da noch viel, viel rausziehen können. Und ich finde das einfach spannend, dass es quasi neben dem Dualismus und dem Materialismus noch eine dritte Theorie gibt, die in der Uni gar nicht so sehr behandelt wird, wahrscheinlich aus offensichtlichen Gründen, weil sie sehr obskur ist und auch auf sehr wackeligen Füßen steht. Aber dazu hat man ja quasi die Poststudiumszeit da, und ich finde, das ist, um nochmal so ein Meta-Kommentar einzustreuen, ich finde, das ist auch wahrscheinlich das Beste, was man aus dem Studium mitnehmen kann, die Befähigung, sich mit den Themen zu beschäftigen, die einen wirklich interessieren. Also wenn ich wahrscheinlich nicht so viel über Geistesphilosophie schon gelernt hätte, so die Grundlagen, dann hätte ich jetzt gar nicht so gut mich in das Thema Panpsychismus einlesen können. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass man auch als HörerIn hier so ein bisschen Anstoß rausziehen konnte. Bin da sehr gespannt auf das Feedback, ob man überhaupt verstehen konnte, was ich sagen wollte, was ich erklären wollte. Ich denke, wenn man hier nochmal selber weiterlesen möchte, oder vielleicht werde ich das auch mal in der späteren Folge tun, ich finde hier What it is Like to be a Bat von Nagel extrem spannenden Aufsatz. Es gibt dann noch The Knowledge Problem, wo es darum geht, also es gibt so drei Argumente oder zwei Argumente, die quasi für Panpsychismus aus Nagels und Chalmers Sicht sprechen. Das ist einerseits die Zombie-Theorie. Chalmers ist sehr bekannt dafür, dass er philosophische Zombies erfunden hat, wo er quasi jetzt nicht hier The Walking Dead als akademisches Fach aufgemacht hat, sondern wo er gesagt hat, naja, Materialisten sagen, das sei alles nur physikalische Prozesse, die hier stattfinden, und wir können uns ja quasi einen Menschen vorstellen, der nach außen hin völlig bewusst aussieht. Also wenn man ihn anstupst, dann reagiert er, und wenn man mit ihm redet, dann antwortet er, und er verhält sich einfach so wie ein ganz normaler Mensch, aber er hat überhaupt keine Qualia. Also wenn man ihn quasi mit Messer ersticht, dann fühlt er keinen Schmerz, aber dadurch, wie er quasi programmiert ist sozusagen, reagiert er halt auf diesen Messerstich, wie halt ein normaler Mensch, aber in ihm drin gibt es keine Qualia. Und wir können das nach außen hin nicht überprüfen, weil wir Qualia nur überprüfen können, quasi mit Reaktionen auf bestimmte äußerliche Einflüsse, also noch nicht, da wird es wahrscheinlich irgendwann auch irgendwelche Reporting-Verfahren für geben, und deswegen kann der Materialismus quasi nicht quasi schlussendlich über Qualia direkt bestimmen, weil wir einfach da auf äußere Einflüsse angewiesen sind, und die können uns immer täuschen. Also etwas kann sich verhalten, als hätte es Qualia, aber hat dann tatsächlich keine Qualia, und deswegen können wir mit Materialismus da nicht schlussendlich vorankommen. Und es gibt quasi das Bewusstsein, und das existiert quasi schon auf Quantenebene oder quasi auf der Grundebene des Universums. Und wenn dann quasi bestimmte materielle Eigenschaften zusammenspielen, also quasi bestimmte Quantenstrukturen sich in Form eines Gehirns aufbauen, dann entsteht quasi das Bewusstsein, wie wir es bei Menschen kennen. Und wenn das quasi dann in Form eines Sterns ist, dann entsteht quasi das Sternbewusstsein. Und ich glaube, es ist auch wichtig mitzunehmen, dass wir hier nicht davon ausgehen, ich glaube, niemand geht davon aus, dass Sterne irgendwie denken und fühlen und quasi sich ein Bewusstsein haben, wie es Menschen haben oder wie wir es uns auf Menschen- oder Tierebene vorstellen, sondern das sind immer noch andere Formen von Bewusstsein, und das ist jetzt hier nicht wie bei Guardians of the Galaxy mit diesem lebenden Planeten, sondern wir reden hier einfach von Bewusstsein in der Form von Qualia, also dass quasi es ein Qualia gibt, was es ist, ein Stern zu sein, und dass das zwar anders ist als das Bewusstsein, was wir uns vorstellen können, aber immerhin noch ein Bewusstsein ist und deswegen es quasi Bewusstsein auf Quantenebene gibt. Ja, ich glaube, an dieser Stelle beende ich mal meine Ausführungen. Das ist jetzt hier schon genug Gedankenquark, den ich hier von mir gegeben habe. Würde mich auch interessieren, ob es Leute gibt in meiner Hörerschaft, die besser darüber Bescheid wissen als ich und vielleicht nochmal eigene Ausführungen dazu machen möchten. Und ansonsten hoffe ich, dass das Format zusagt. Also wie gesagt, es geht darum, vor allem, dass ich so meine Gedankengänge wiedergebe, so über Sachen rede, die mich einfach beschäftigen. Habe ich auch schon in der Nullnummer erwähnt. Und es auch vor allem ganz wichtig ist, zu verstehen, dass es hier nicht darum geht, dass ich irgendwie die schlussendliche Meinung wiedergebe, sondern mir ist total bewusst, dass ich hier nur vor mich hin stammle und oft ganz, ganz viel Quatsch rede. Aber dafür gibt es ja meinen persönlichen Podcast, dass ich das auch irgendwo abladen kann. Also ich freue mich auf euer Feedback oder auch nicht. Wenn es keins gibt, freue ich mich, wenn ihr wieder in der nächsten Folge zuhört. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.